tolle Aussage. Wenn das stimmt, was wir da gesungen haben, dass unsere Hoffnung, Stärke, unser Leben in Gott ist, da ist ja eigentlich alles geregelt für uns. Und das verhilft zu einem schönen, entspannten, fröhlichen Lebensstil. So möchte ich gerne leben. Betrifft das eigentlich auch mein Geld? Das, was Gott mir zur Verfügung stellt, was ich zur Verfügung habe, was ich verwenden darf? Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, vor wenigen Wochen stand es wieder in der Zeitung. Es gibt eine Initiative von Bill Gates und Warren Buffett. 11 Milliardäre spenden ihr halbes Vermögen, hieß es da. 11 Milliardäre spenden ihr halbes Vermögen. Vor 2 Jahren hatten 40 US-Milliardäre versprochen, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Dieser beispiellosen Initiative von Bill Gates, das ist so der Erfinder von Microsoft, und Warren Buffett, folgen nun 11 weitere reiche Amerikaner. Am Dienstag, das war also Mitte September, lag die Zahl der spendenwilligen Reichen bei 92, nachdem sich noch 11 weitere Milliardäre entschlossen hatten, dem Aufruf des Investors Warren Buffett und Microsoft-Gründer Bill Gates zu folgen. Unter den neuen Mitgliedern ist der Mitbegründer des Prozessorherstellers Intel, es ist in fast jedem Computer drin, Gordon Moore, und der Chef des Online-Filmverleihs Netflix, Reed Hastings. Gates und Buffett, die zu den reichsten Menschen der Welt gehören, haben ihre Kampagne The Giving Pledge, das heißt das Spendenversprechen, im Jahr 2010 gegründet. Zu den Mitgliedern gehören bereits der Gründer des sozialen Internetnetzwerks Facebook, Mark Zuckerberg, und der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und der Hollywood-Regisseur George Lucas. Da beteiligen sich Leute mit ihren Milliarden und tun etwas Gutes. Was motiviert eigentlich diese Milliardäre, sich dieser Initiative anzuschließen? Und warum kündigte Warren Buffett bereits vor 2 Jahren an, im Fall seines Todes 99% seines Vermögens für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu stellen? Ich frage mich natürlich, warum macht das nicht jetzt schon? Aber man muss ja Geld auch arbeiten lassen. Er ist ja Investor. Interessant war bei dieser Initiative, dass es im Kern darum geht, wohlhabende Familien weltweit zum Nachdenken darüber zu bringen, was man mit dem Vermögen an Gutem tun kann. Das ist doch eine tolle Herausforderung. Und zur Information, Gates und Buffett, diese beiden Begründer dieser Initiative, belegen die Plätze 2 und 3 von den reichsten Männern der Welt. Platz 2 und Platz 3. Wer auf Platz 1 steht, hat sich ja auch darüber nachgedacht, sich aber entschieden, die Hälfte seines Vermögens nicht zur Verfügung zu stellen, um nicht auf Platz 2 abzurutschen. Ich bin kein Milliardär und das US-Magazin Forbes, das immer die reichsten der Welt listet, kennt meinen Namen nicht. Und der Aufruf von Bill Gates und Warren Buffett, ihrer Initiative zu folgen, betrifft mich also nicht. Damit könnte das Thema hier zu Ende sein. Aber was mich allerdings betrifft, und das nicht nur an diesem Erntedanksonntag, ist der Aufruf zur Freigebigkeit, den Paulus im 2. Brief an die Korinther formuliert. Dort heißt es in 2. Korinther 9, Vers 10 bis 15, 2. Korinther 9, Vers 10 bis 15, der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung, es geht da um eine große Kollektensammlung für eine Gemeinde, der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Und dann, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Paulus ist begeistert beim Thema Geld. Ich kann das kaum wiedergeben in dieser Textlesung. Lest es bitte selbst nochmal nach. 2. Korinther 9, Abvers 10. Paulus ist völlig begeistert, wenn es ums Thema Geld geht. Doch für viele Menschen hört ja beim Geld der Spaß auf. Sprich mich darauf bloß nicht an. Paulus fiebert regelrecht darum, wenn es gilt, Geld loszulassen und zu sammeln. Er macht eine enorme Werbekampagne. Und mancher fieberte vorm Fernseher, wenn es galt, die Euromillionen zu gewinnen. Das war ja das große Thema der letzten Tage hier im Land. Paulus weist auf das besondere, auch geistliche und göttliche Potenzial des Geldes hin. Und mancher verteufelt das Geld, weil es ja auch zum Mammon werden kann. Verkehrte Welt in Sachen Geld, möchte ich fragen. Ja, durchaus verkehrte Welt in Sachen Geld, wenn das Geld auf Platz 1 steht. Wenn sich alles nur darum dreht. Und das ist bei manchen Menschen der Fall. Verkehrte Welt in Sachen Geld? Nein, würde ich sagen, wenn Gott auf Platz 1 steht und das Geld dem Ganzen untergeordnet ist, auch wenn es einen wichtigen Bestandteil in unserem Leben, unserer Gesellschaft spielt. Aber wenn Gott auf Platz 1 steht und das Geld zur Freude Gottes und der Menschen eingesetzt wird, hat Geld eine ganz andere Dimension. Wenn Menschen also unsere guten Taten als das erkennen, was sie nach Jesu Worten auch sind, indem sie nicht uns, sondern Gott verherrlichen, so sagt Jesus das ja. Darum geht's Paulus bei diesem Text, zwar ums Geld, aber in erster Linie um Gott. Am Ende heißt es, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und es ist in diesen wenigen Versen, das sind ja nur 6 Verse, ganz viel von Dank und Lob Gottes die Rede, weniger vom Geld. Offensichtlich ist die Zielrichtung eine andere. Denn Gott selbst schafft und schenkt alle Voraussetzungen für eine Freigebigkeit, die von Vorsorge und Angst unbelastet ist. Gott selbst schöpft aus seiner unendlichen Fülle, die er seinen Geschöpfen gewährt. So großzügig ist Gott. Und daran dürfen wir uns an Erntedank und auch sonst erinnern lassen. Gott wirkt ja in unserem natürlichen Lebensbereich durch das Saatgut und das Brot zur Speise. Auch wenn ich selber diesen Prozess gar nicht mehr erlebe. Ich hatte bis vor einigen Jahren einen Garten zur Verfügung, da wurde alles Mögliche angebaut. Und ich habe mich gefreut, über Monate immer wieder ernten zu können. Da habe ich erlebt, wie etwas aus einem kleinen Samenkorn wird und wächst. Inzwischen gehöre ich zu denen, die einkaufen gehen auf dem Markt und dort ihre Früchte bekommen. Aber doch darf ich nicht vergessen, dass hinter allem Gott steckt, der in unser natürlichen Lebensbereich hineinwirkt. Aber menschliches Handeln nicht ausgeschlossen ist. Immerhin braucht es ja auch Menschen, die diese Dinge verarbeiten, anbauen und uns auch zur Verfügung stellen. Interessant ist, wie Paulus im griechischen Text der Bibel Gott beschreibt in seinem Handeln an den Menschen mit den Mitteln, die er uns zur Verfügung stellt. Gott wird als großartiger Chorleiter beschrieben. Das ist das Wort für einen Chorleiter enthalten. Es geht um jemanden, der die Kosten und auch den erforderlichen Aufwand zur Verfügung stellt, damit etwas Großartiges daraus wird. Einer, der für Ausrüstung und die Aufführung dieses Chores sorgt. Und Gott wird so zu einem besonders vermögenden, großzügigen, der keine Kosten und Mühe scheut, damit etwas Großes aufgeführt werden kann. Und wir als seine Menschen sollen das Ganze zum Klingen und auch zur Aufführung bringen mit unseren Stimmen nach dem Training, das Gott uns gibt. Wir sind dazu ausgestattet und überreich ausgerüstet, dass Menschen eben Gott loben und ihm danken und dass Gottes Gnade in Wort und Tat erfahrbar wird. Und am Ende sagt Paulus diesen spitzen Satz, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gnade und Gabe, die man gar nicht beschreiben kann. Darum geht es nämlich, dass wir als Menschen, die an Gott glauben und als Christen in dieser Welt leben und Christus in unserem Leben erfahren, reich werden zu aller Freigebigkeit, wie Paulus es schreibt, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Das heißt, das, was wir zur Verfügung stellen, von dem, was Gott uns zur Verfügung stellt, wird Gott letztlich gelobt und gepriesen und Gott wird gedankt. Interessant ist, wie Gott beschrieben wird, wie er seinen Reichtum verteilt. Gott macht umfassend reich, spirituell und materiell. Beide Dimensionen sind da drin. Sein sogenanntes Passivum Divinum, ein göttliches Passiv, sagt man in der Theologie. Das heißt, wir können zu all dem, was Gott an uns tut, an Gutem, überhaupt nichts beitragen. Wir können nur das Passiv empfangen. Das ist unsere einzige Aktivität, das Spirituelle und Materielle, was Gott uns zur Verfügung stellt, dankbar annehmen. Aber Gott selbst stellt es bereit für uns, weil wir beschenkt und begabt sind. Und daher preisen wir eben Gott mit all unserem Sein, wie wir es gesungen haben, mit unserer Kraft und all unsere Hoffnung ist in ihm. So haben wir das ja vor der Predigt gesungen. Und genau das meint Paulus, wenn er davon spricht, dass Christen reich werden an aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Das ist das höhere Ziel dahinter. Und diese von Gott selbst gewirkte und auch ermöglichte Freigebigkeit hat ein doppeltes Ziel. Das heißt, wir dürfen unseren spirituellen, unseren materiellen Reichtum erkennen. Wir haben das große Glück, in der ersten Welt zu leben. Vielleicht vergessen wir das. Bei allem Klagen auch über Mangel, über Geld und dass alles teurer wird und Dinge weniger werden an Vermögen, dass man auch Dinge verliert. Aber das ist ein Luxus der ersten Welt, dass man darüber klagt. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo es völlig anders aussieht. Das fängt schon in der zweiten Welt an, wenn man etwas weiter nach Süden reist, etwas weiter nach Osten reist. Und in der dritten Welt, da ist es offensichtlich, aber oft verschließt man ja die Augen dafür, weil man erstmal auf sich selber sieht. Es lohnt sich, den spirituellen und auch materiellen Reichtum zu erkennen, den Gott uns in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Situation zur Verfügung stellt. Und das zweite Ziel, von dem Paulus spricht, Menschen sollen Gott dafür danken, dass wir freigebig sind. Ich freue mich, dass wir uns auf etwas Spannendes eingelassen haben als Gemeinde. Wir haben ja keine reguläre Kollekte mehr. Das heißt, wir vertrauen auf Gemeindebeiträge, dass Menschen dieser Gemeinde, der Gemeinde verbindlich Beiträge geben und damit wagen, das Leben rund um diese Gemeinde zu finanzieren. Und darüber hinaus wagen wir es, einmal im Monat eine Sonderkollekte zu erheben, weil wir reich beschenkt sind und das weitergeben können. Diese Sonderkollekten bleiben in der Regel nicht hier in dieser Gemeinde. Heute ist es anders. Es ist eine Sonderkollekte für den Haushalt dieser Gemeinde. Aber hier üben wir Freigebigkeit und auch den Blick auf die große Welt Gottes. Zu den Christen in Korinth sagte Paulus, lasst in unbegrenzter Weise vorbehaltlose Güte walten. Gebt freigebig, weil Gott euch in allem reich gemacht hat und auch reich macht. Und seht zu, dass das Ergebnis eurer Kollekte und eurer Spenden eurem Glauben entspricht. Der Umgang mit Geld ist für Christen keine materielle Frage. Sicherlich spielt das Materielle damit rein. Eine geistliche Frage. Paulus macht das sehr deutlich. Wenn es um Umgang mit Geld geht bei Christen, ist es eine geistliche Frage. Ja, seht zu, dass das Ergebnis eurer Kollekte, eurer Spenden, eurem Glauben entspricht. Das heißt, das Maß der Spendenbereitschaft und der Gebefreudigkeit entspricht bei Christen der Erfahrung Gottes in ihrem Leben. Der Erfahrung der Gnade Gottes in ihrem Leben. Wer sich also mit der Gnade Gottes reich beschenkt weiß, wird also nicht nach Gründen suchen, die Freigebigkeit einschränken, sondern wird die Dimension des Geldes nutzen, die Gott zur Verfügung stellt und die letztlich Gott dankt und auch Gott verherrlicht. Dafür ist das Geld da. Man braucht sich also dann nicht absichern nach dem Motto, ich muss jetzt hier Gründe suchen, die das einschränken. Gott ist sehr großzügig. Jede Sonderkollekte dieser Gemeinde dient der Unterstützung von Gemeinden und Werken. Zum Beispiel wurde ja neulich für die Österreichische Bibelgesellschaft gesammelt. Ich konnte vor einigen Wochen Bibeln, wissenschaftliche Textausgaben im Wert von mehreren hundert Euro von der Österreichischen Bibelgesellschaft mit nach Georgien nehmen, die dort eingesetzt werden. Das ist ein Werk der Österreichischen Bibelgesellschaft. Die Österreichische Bibelgesellschaft sorgt dafür, dass Flüchtlinge in Traiskirchen und in anderen Einrichtungen, Asylbewerber, Bibeln bekommen. Die Nachfrage nach Bibeln in Farsi ist riesig im Moment. Das sind Dinge, die wir auch ermöglichen durch eine Sonderkollekte zum Beispiel. Und jeder Gemeindebeitrag unterstützt die Arbeit dieser Gemeinde hier vor Ort durch Investitionen in Menschen, in Schulungen, in Dienste und Räume. Das ist auch ein Zeichen der Freigebigkeit. Und das ist eigentlich ganz selbstverständlich für diese Gemeinde seit 1869. Da haben Menschen schon vor Generationen investiert, dass wir heute hier sind. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Aber jede Geldsammlung und alles, was wir der Gemeinde zur Verfügung stellen, dient ja nicht nur der Unterstützung. Davon spricht Paulus einerseits. Andererseits verwendet er ein ganz spannendes Wort, was ich jetzt erst entdeckt habe im griechischen Text, in der Vorbereitung dieser Predigt. Paulus verwendet das Wort Liturgia. Da klingt die Liturgie durch. Wenn er von Liturgia, von Liturgie spricht in Bezug auf das Geld, was für eine Gemeinde gesammelt wird, dann ist Geld auf einmal kein profanes, kein wirtschaftliches Thema mehr. Wenn da eine Liturgie reinspielt, eine Liturgia, auf einmal wird Geld etwas, was zur Verwendung im heiligen Bereich gedacht ist. Liturgie, die Liturgie in Bezug auf Kollekten und Spenden wird damit zu einem kultischen Dienst, also eine Form des Gottesdienstes. Liturgie, Liturgie in Bezug auf das Geld, kann man so sprechen. Paulus, mach's doch anders, mach's uns einfacher. Sag, da sind einfach Mittel zur Verfügung, um Dinge einfach zu tun. Aber Paulus erspart uns dieses Wort nicht. Liturgie, Liturgie in Bezug auf das Geld, das einer Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. In dem Moment wird das, was einer Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, ein Lobpreis Gottes aus der Fülle heraus. Denn das steckt hinter diesem Begriff Liturgie. Gott wird gelobt mit jedem, was wir ihm zur Verfügung stellen. Interessant ist für mich, dass aller Lobpreis, der in Gemeinde geschieht, und alle Anbetung, die in Gemeinde geschieht und wichtig ist, ihren Raum hat, auf einmal auch das Verhältnis zum Geld betrifft. Das heißt, unser Leben besteht nicht in Lobpreis und Anbetung des Geldes, das nicht, sondern besteht darin, dass Gott uns eine Freigebigkeit und Großzügigkeit ermöglicht, die eigentlich atemberaubend ist. Lobpreis und Anbetung betrifft auch unser Verhältnis zum Geld, wenn wir damit Gott loben und anbeten, weil das der Verbindung zu Gott und auch unserer Verbindung zueinander dient. Paulus formuliert es recht deutlich. Das heißt, unser Lobpreis, unsere Anbetung Gottes schließt das Geld mit ein und die Freigebigkeit. Wenn das stimmt, was wir gesungen haben, trachtet zuerst nach Gottes Reich, das sind ja Worte Jesu, die wir gesungen haben, und dann das Halleluja mitklingt, dann trachten wir auch danach, freigebig zu sein, wenn diese Kombination stimmt, die Paulus hier eröffnet. Wenn es stimmt, dass wir singen, all die Fülle ist in dir auch her, und wir uns wirklich darauf verlassen, dass Gott uns die Fülle zum Leben schenkt, in geistlicher, materieller Hinsicht, dann ist diese Fülle dazu da, freigebig zu sein. Wenn es stimmt, dass wir singen, in dir ist mein Leben, dann umfasst dieses Leben als Christ auch, freigebig zu sein. Paulus hatte kein Problem, die Spenden, die Kollekte, die Beiträge an eine Gemeinde als Liturgie und Lobpreis zu bezeichnen. Das finde ich wirklich spannend. Und weiters macht Paulus noch etwas deutlich. In der Beteiligung an dieser Geldsammlung für diese Gemeinde dort, die im 2. Korintherbrief erwähnt wird, sei es eine Kollekte oder ein verbindlicher Gemeindebeitrag, daran wird die Bewährung von Menschen auch in ihrem Glauben erkannt. Das heißt, das hat etwas mit meinem Glauben zu tun. Das heißt, wer sich zum Evangelium bekennt, wer Jesus Christus die Herrschaft über sein Leben übertragen hat, der fügt sich ein in die Anerkennung der finanziellen Verpflichtungen auch gegenüber einer Gemeinde. Das Evangelium von Jesus Christus, wenn es wirklich für uns gilt und in unserem Leben wirksam ist, und die Freigebigkeit, das heißt, die konkrete finanzielle Beteiligung auch in einem Gemeindehaushalt, das gehört zusammen für Paulus. Es sind nicht zwei Dinge, die man einfach trennen kann. Denn was einer Gemeinde an Evangelium, also guter Nachricht von Jesus und Finanzen zuteil wird, dient letztlich allen Glaubenden und ist ein Zeichen der geschwisterlichen Verbundenheit und ein Zeichen des Danks und Lobpreises Gott gegenüber. Mir fällt auf, dass Paulus, wenn er über Geld spricht, nicht die Frage nach dem Zehnten stellt. Die Frage nach dem Zehnten spielt bei Paulus keine Rolle. Wir fragen schnell danach, dass man sagt, okay, was habe ich zur Verfügung, was sind 10% davon, und wir möchten am besten noch, dass jemand anders uns das beschreibt und vorgibt, damit wir auf der sicheren Seite sind. Paulus lässt uns da nicht auf der sicheren Seite. Für ihn lässt sich offensichtlich nicht berechnen, wie groß oder wie klein eine Kollekte oder ein Gemeindebeitrag ist. Paulus rechnet anders. Paulus rechnet anders. Paulus rechnet nämlich damit, dass die unbeschreibliche Gnade Gottes an Glaubenden wirksam wird. Paulus rechnet mit der Gnade Gottes, die uns, wie er sagt, in allem reich macht. Wir sind reich beschenkt. Paulus rechnet mit der Freigebigkeit der Glaubenden in Bezug auf den Gemeindebeitrag. Paulus rechnet den Umgang mit den finanziellen Mitteln zum Bereich des Lobpreises Gottes. Das gehört für ihn zusammen. Und Paulus rechnet mit einem großen Dank an Gott, der im Evangelium von Jesus Christus und auch in der Übernahme finanzieller Verpflichtungen einer Gemeinde gegenüber zum Ausdruck kommt. Und das kann eine wundervolle Erfahrung sein. Ich erinnere mich an unsere letzte Gemeindeleitungssitzung, wo wir dann uns verabschiedeten und ich dem Martin sagte, unserem Kassier, ich freue mich auf diesen Sonntag. Ich freue mich auf diesen Erntedanksonntag, weil es eine weitere Möglichkeit, Gott meinen Dank auszudrücken, etwas abzugeben, weiterzugeben, weil ich ein reich beschenkter Mann, ein reich beschenkter Mensch vor Gott bin. Das ist ein Anlass zur Freude und das macht ein Leben und auch eine Gemeinde reich an dieser Stelle. Am Ende steht dann dieser eine Satz. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Was Paulus hier sagt ist, Gottes Gnade ist von einer solchen Fülle, dass man mit ihrer Beschreibung niemals fertig wird. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, steht da im griechischen Text. Diese Geschichte der Gnade Gottes über unserem Leben in geistlicher und materieller Hinsicht lässt sich nicht zu Ende erzählen. Gottes Gnade überschreitet alles, was wir uns vorstellen können und lässt sich in dieser ganzen Größe gar nicht beschreiben. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Damit schließt Paulus seine begeisterten Ausführungen über das Geld. Und in diesen Dank möchte ich einstimmen. Gott danken für seine unaussprechliche Gabe. Weil das, was Gott uns zur Verfügung stellt und mir gibt, was ich weitergeben darf, ist es nicht zu beschreiben. Und ich kann Gott nur danken. Und wenn andere Menschen dadurch dankbar werden und entdecken, wie großzügig Gott ist, das ist doch ein wunderbarer Anlass, sich am Haushalt einer Gemeinde, einer Sonderkollekte zu beteiligen. Amen.